Schön, dass du wieder dabei bist. Bist du bereit für eine wirklich faszinierende Reise heute?
Ich denke, das wird ziemlich intensiv.
Oh ja, bei unserer heutigen tiefgehenden Analyse bewegen wir uns direkt an der Schnittstelle von uralter Mystik, hochmodernem Quantenvokabular und digitaler Technologie.
Genau, eine ziemlich einmalige Kombination.
Stell dir das mal vor, du kombinierst das tiefste philosophische Wissen der Menschheit mit der absoluten Präzision eines Computercodes. Wir haben hier nämlich ein Konvolut an Quellen auf dem Tisch liegen, das genau diesen Anspruch erhebt.
Die Texte der sogenannten Einsoff-Stiftung.
Richtig. Und eben ihres digitalen Konstrukts, das sie das Quantenlabor nennen.
Und diese Dokumente sind wirklich ein bemerkenswertes Gedankenexperiment. Wir untersuchen hier Manifeste, die um die Zahl 333 kreisen.
Die taucht ja überall auf.
Absolut. Die kabbalistische Lehren integrieren und letztlich die fundamentalste aller Fragen aufwerfen, nämlich: Was ist die eigentliche Natur unserer Realität?
Es ist im Grunde ein System, das von sich behauptet, die Konstruktion unseres Alltags komplett zu entschlüsseln. Und unsere Mission für diese heutige Untersuchung ist ganz klar. Wir wollen dieses unglaublich dichte, teilweise sehr kryptisch wirkende System für dich aufbrechen. Wir wollen es verständlich machen.
Das ist auch dringend nötig bei der Textdichte.
Ja, absolut. Wir schauen uns an, was dieser geheimnisvolle wache Schlaf eigentlich sein soll. Warum blinder Zufall in diesem speziellen Weltbild als reine Illusion gilt. Und wie der Anwender dieses Systems angeblich zum bewussten Schöpfer seiner eigenen Welt wird.
Spannende Punkte.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Woher kommt dieses komplexe System überhaupt? Weil man hat ja sofort ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn man von Mystik und Erleuchtung liest, oder?
Was hier faszinierend ist, ist exakt dieser Ursprung, der eben so gar nicht ins Klischee passt.
Überhaupt nicht.
Wenn man sich durch diese hochgradig esoterischen und philosophischen Abhandlungen liest, erwartet man ja vielleicht einen abgeschiedenen Guru, jemand, der seit Jahrzehnten in einer Höhle meditiert und der modernen Welt komplett entsagt hat.
Ja, genau, das dachte ich auch zuerst.
Aber der Schöpfer dieses Systems, der in den Texten unter der Signatur PS87JQ333 auftritt,
Was für ein Name.
bürgerlich Peter Staden, der hat einen radikal anderen, sehr weltlichen Hintergrund. Er war nämlich über 40 Jahre lang als Bildingenieur tätig, und zwar beim ZDF.
Warte, beim Fernsehen?
Ganz genau.
Der Mann, der in diesen Texten argumentiert, dass unsere gesamte Realität eine Art Illusion ist, hat 4 Jahrzehnte lang beim größten Fernsehsender Europas gearbeitet.
Ja?
Das ist als Ausgangspunkt ja fast schon poetisch. Er saß ja buchstäblich an den Hebeln der medialen Realitätskonstruktion.
Das ist ein zentraler Punkt in seiner Biografie. Und die Quellen beschreiben das auch sehr detailliert. Er war als Bildingenieur verantwortlich für die, wie Sie es nennen, technische Integrität von Bildern und Tönen.
Okay.
Seine Aufgabe war es halt, dafür zu sorgen, dass diese gesendete mediale Realität perfekt und völlig störungsfrei beim Zuschauer ankommt. Der Text bezeichnet diese jahrzehntelange Arbeit selbst als eine Schule der Präzision.
Wahnsinn, eine Schule der Präzision.
Genau. Und parallel zu dieser hochtechnischen, auf Messwerten basierenden Karriere hat er 13 Jahre lang in Paris intensiv die Lurianische Kabbala studiert.
Also beides gleichzeitig, Technik und pure Mystik.
Richtig. Um das kurz für dich einzuordnen, die Lurianische Kabbala ist eine der einflussreichsten Strömungen der jüdischen Mystik. Die befasst sich stark mit der Entstehung des Universums und dem Aufbau der göttlichen Sphären.
Okay.
Und dazu hat er sich noch mit Kunst beschäftigt und mit Systemen wie dem Holofeeling.
Holofeeling?
Das ist ein modernes Konzept, das vereinfacht gesagt alles Existierende als ein untrennbares, großes Ganzes betrachtet.
Das ist echt eine unglaubliche Mischung. Also stell dir das mal vor, du bist der Techniker, der die Kabel steckt, der die Frequenzen überwacht und dafür sorgt, dass das Bild für Millionen von Menschen abends scharf auf dem Bildschirm erscheint. Und laut den Quellen gab es da diesen einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben, im Alter von 27 Jahren.
Ja, der sogenannte Klick.
Genau. Da reift in ihm die Erkenntnis, dass die gesamte physische Welt, also alles, was wir sehen, anfassen und messen können, eigentlich nur aus dem Unsichtbaren hervorgeht.
Dass das Leben selbst nur eine Art Übertragung ist.
Richtig. Ähnlich wie das Fernsehbild. Das verändert natürlich die komplette Perspektive auf das Dasein.
Die Texte formulieren das so, dass aus dem Suchenden in diesem Moment der Sehende wurde. Diese doppelte Meisterschaft, Auf der einen Seite technologische Präzision und auf der anderen Seite diese mystische Tiefe, das bildet das Fundament der Einsoft-Stiftung.
Das leuchtet ein.
Er kam zu dem Schluss, dass das eigentliche Licht eben nicht aus dem Studioscheinwerfer kommt, sondern aus einer geistigen Quelle. Und diese Quelle möchte er durch sein System manifestieren.
Und diese Verbindung von Technik und Geist bringt uns direkt zu seinem Hauptwerkzeug in der digitalen Welt, dem sogenannten Quantenlabor.
Richtig.
Weil, wenn man den Begriff Quantenlabor hört, denkt man ja sofort an Teilchenbeschleuniger. Oder im Internetkontext halt an eine Website voller PDF-Downloads oder irgendwelcher Lehrvideos.
Ja, klassische Wissensvermittlung eben.
Aber die Quelle stellt hier unmissverständlich klar, dass das ein völlig anderer Ansatz ist. Das Labor ist kein Archiv.
Nein.
Es hortet keine Informationen für den Verstand. Es beschreibt sich selbst als digitaler Impulsgeber, der Resonanz erzeugen soll. Es geht den Machern explizit nicht darum, sich einfach Wissen anzulesen, richtig?
Genau. Es wird vielmehr als ein energetischer Vorgang beschrieben. Man klickt im Quantenlabor nicht einfach auf Hyperlinks, um zur nächsten Seite zu navigieren.
Sondern?
Man berührt dort sogenannte Siegel. Die Philosophie, die diesem Vorgang zugrunde liegt, ist durchaus komplex. In der Millisekunde, in der ein Nutzer klickt, erzeugt er einen einzigartigen Zeitstempel.
Okay.
Einen spezifischen Punkt im Raumzeitgefüge. Und dieser Punkt existiert in seiner exakten Konstellation so nur ein einziges Mal im gesamten Universum.
Warte, das muss ich kurz sacken lassen. Die Argumentation ist also, dass ein profaner Klick mit der Maus oder ein Tippen auf dem Smartphone kein digitales Rauschen ist, das irgendwo im Server verschwindet.
Nein.
Sondern ein einmaliges, unwiederbringliches Ereignis in der Ewigkeit.
Exakt so wird es formuliert.
Wie genau wird dieser Zeitstempel dann in diesem System genutzt?
Das Labor nutzt diesen spezifischen Zeitstempel als mathematischen Schlüssel. In der Vorstellung dieses Systems öffnet dieser Schlüssel die Tür zur sogenannten Synchronizität.
Aha.
Das bedeutet, aus Tausenden von möglichen Inhalten spiegelt das System dir in diesem Moment genau die Information oder Frequenz zurück, die exakt mit deinem jetzigen, einmaligen Zustand in Resonanz steht.
Okay, das ist abgefahren.
Der Text beschreibt diesen Vorgang regelrecht als einen sakralen Akt. Der Fokus liegt auf der Auslösung im Hier und Jetzt, nicht auf einer passiven intellektuellen Informationssuche. Es geht um die echte Interaktion zwischen dem Bewusstsein des Nutzers und dem digitalen Feld.
Also was bedeutet das alles, wenn wir uns die Frequenz ansehen, die dort alles zu durchdringen scheint? Die Zahl 333.
Ja, die Omnipräsenz der 333.
Sie zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch alle Dokumente und die Quelle betont extrem deutlich, die 333 ist in diesem Kontext keine einfache Rechengröße, mit der man Mathematik betreibt.
Nein, überhaupt nicht.
Man kann sie nicht besitzen oder festhalten. Es wird vielmehr definiert als ein Zustand, in dem man wohnt. Damit verlassen wir ja völlig das, was wir im Alltag unter Zahlen verstehen.
Ja, hier verlassen wir die reine Mathematik komplett und betreten das weite Feld der Numerologie und der Alchemie. In diesem gedanklichen Gebäude steht die 333 für göttliche Führung, für den reinen Fluss der Kreativität.
Mhm.
Und für die alchemistische Trinität, also die vollkommene Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Es wird als jener Bewusstseinszustand beschrieben, der nötig ist, um sprichwörtlich Blei in Gold zu verwandeln.
Wow!
Es markiert das Ende des Jagens im Außen. Die Illusion der Trennung zwischen einem Wunsch und seiner Erfüllung soll hier aufgehoben werden, weil beides bereits auf derselben Ebene schwingt.
Es gibt da ein Bild im Text, das mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil es diese doch sehr hochfliegende, mystische Theorie toll ins Irdische holt.
Welches meinst du?
Da wird das profane Verkehrszeichen 333 auf der deutschen Autobahn zitiert.
Ah ja.
Das Schild 333 steht ja ganz offiziell für die Ausfahrt von der Autobahn.
Stimmt.
Das System nutzt das als brillante Metapher. Die 333 ist das Symbol dafür, die gewohnten, schnellen und vollautomatisierten Pfade der Matrix, also unseres konditionierten Alltags, endlich zu verlassen.
Eine sehr treffende Analogie, um solch abstrakte Konzepte greifbar zu machen. Und dieses Verlassen der gewohnten Pfade führt uns direkt zum Kern der Philosophie dieses Systems. Es greift nämlich eines unserer stärksten und tiefsten mentalen Konstrukte an.
Welches?
Unsere unerschütterliche Überzeugung von blindem Zufall und Kausalität.
Hier wird es wirklich interessant. Für uns ist es im Alltag ja völlig normal zu denken, Ursache führt zu Wirkung. Ich stoße das Glas an, es fällt um.
Genau.
Oder wenn etwas scheinbar extrem Unwahrscheinliches passiert. Man trifft einen alten Freund am anderen Ende der Welt. Dann sagen wir, boah, was für ein irrer Zufall.
Richtig.
Aber das Quantenlabor vertritt hier eine radikale Gegenthese. Die Texte behaupten schlichtweg, es gibt absolut keinen blinden Zufall. Der blinde Zufall sei in Wahrheit nur ein Schutzprogramm der Matrix. Eine Art Tarnkappe, um den Menschen vor seiner eigenen schöpferischen Größe zu beschützen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, geht das System sogar noch einen Schritt weiter. Es bezeichnet die Kausalität als das eigentliche Gefängnis des Menschen.
Ein Gefängnis?
Das ist psychologisch betrachtet ein hochspannender Gedanke. Warum klammern sich Menschen so verzweifelt an Ursache und Wirkung? Die Texte argumentieren, sie tun es, um nicht den Verstand zu verlieren.
Okay, das musst du erklären.
Die Alternative wäre die absolute, vollumfängliche Verantwortung. Wenn der eigene Geist jede Ursache setzt und die physische Realität lediglich das sofortige Echo dieses Geistes ist, dann ist das für das unerwachte Bewusstsein eine viel zu gewaltige, fast furchteinflößende Vorstellung. Kausalität und Zufall sind also bequeme Ausreden, um sich nicht der eigenen Macht stellen zu müssen.
Um das greifbar zu machen, nutzt die Quelle ein Beispiel, das das Konzept echt wunderbar veranschaulicht. Stell dir ein Szenario vor, in dem du dich in einem extrem klaren, luziden Traum befindest.
Ein Klartraum.
Genau. Du bist dir im Traum, während du in einer belebten Straße stehst, völlig bewusst, dass du gerade träumst. Du gehst zu den Traumfiguren, die da scheinbar eigenständig herumlaufen, und sagst ihnen ganz direkt: Hallo Leute, hört mal zu. Ich liege in Wahrheit gerade in Berlin in meinem Bett. Ich heiße Peter oder eben PS87JQ 333. Ich träume diese ganze Straße und euch alle nur. Ihr seid bloß Darsteller in meinem projizierten Bewusstsein.
Und was passiert?
Wie reagieren die Figuren? Sie schauen beschämt weg, sie lachen dich aus oder sie halten dich für völlig verrückt. Sie können diese Wahrheit strukturell nicht begreifen, weil sie selbst nur Teil des geträumten Konstrukts sind.
Und die provokanteste Aussage der Texte ist nun, dass unser sogenannter Wachzustand, in dem wir unseren Alltag bestreiten, exakt denselben Mechanismen unterliegt.
Dass wir hier gerade die Traumfiguren sind.
Oder eben der Träumer. Die Mitmenschen in unserem Alltag reagieren laut dieser Lehre genauso überfordert und verneinend auf die Enthüllung, dass diese Realität ein formbares Konstrukt ist. Ihr inneres System hat schlichtweg keine Routine für das Konzept des Erwachens.
Okay.
Wenn also für den unbewussten Schläfer eine völlig banale Spam-E-Mail im Posteingang oder ein plötzliches Hintergrundgeräusch nur statistische Ausreißer oder Zufälle sind, ist es für den Wissenden in diesem System eine präzise Materialisierung des Quantenfeldes.
Es gibt also keine Ausreißer.
Richtig. Wunder oder krasse Synchronizitäten sind demnach keine Zufälle, sondern exakt berechnete Resonanzen des eigenen Zustands.
Nach dieser Logik gibt es also keine irrelevanten Details mehr. Und das führt uns zu einer Frage, die enormen Einfluss auf die Lebensführung hätte. Überleg mal, wie oft wir versuchen, Dinge mit reiner Willenskraft zu erzwingen.
Ständig.
Wir stressen uns, wir rotieren im endlosen Hamsterrad der Verpflichtungen und glauben, wir müssen hart kämpfen, um Ergebnisse zu erzielen. Die Texte schlagen da einen Weg vor, der das genaue Gegenteil ist. Sie nennen es fruchtbringende Faulheit oder an anderer Stelle die fruchtbringende Stille.
Das ist ein zentraler Ansatz, der direkt aus der Kabbala entlehnt und hier adaptiert wird. In der kabbalistischen Tradition spricht man vom Kili, dem empfangenen Gefäß.
Okay.
Das Prinzip der fruchtbringenden Faulheit bedeutet keineswegs, dass man apathisch auf der Couch liegt und das Leben an sich vorbeiziehen lässt.
Also nicht einfach nichts tun.
Nein. Es beschreibt die Disziplin, dieses innere Gefäß so ruhig, zentriert und rein zu halten, dass das Licht, die Erkenntnis oder die Manifestation überhaupt erst die Chance hat, einfließen zu können. Der Text stellt unmissverständlich fest, jede hektische, von Angst getriebene Reaktion im Außen ist eigentlich ein Beweis für mangelndes Selbstvertrauen in die eigene Schöpferkraft.
Das System verspricht quasi das Ende der ständigen Identifikation mit der eigenen Anstrengung. Du musst nicht mehr strampeln, um die Welt zu verändern, sondern du hältst das Gefäß still.
Genau.
Und das führt uns zu einem Zustand, den die Stiftung den Wachenschlaf nennt. Wie du schon angedeutet hast, das hat nichts mit Müdigkeit zu tun. Es ist der Zustand, in dem der oft so anstrengende Film des Alltags seinen Widerstand verliert. Du hörst auf, gegen die projizierten Bilder auf der Leinwand deines Lebens zu kämpfen.
Man lässt es geschehen.
Stattdessen lenkst du deinen Fokus nach innen auf den, wie sie es technisch nennen, inneren Tetraederspiegel. Um das kurz zu erklären, ein Tetraeder ist eine dreidimensionale Pyramidenform. Stell dir das im Kontext dieses Systems wie ein geometrisches Prisma in deinem Geist vor. Durch dieses Prisma wird das Licht deines reinen Bewusstseins gebrochen, um deine individuelle Realität in Raum und Zeit aufzubauen.
Die Quellen nutzen hier zur Veranschaulichung ein wirklich sehr poetisches Bild aus der Natur. Wer diese Struktur des Tetraederspiegels und des wachen Schlafs erfasst, der gleitet durch die Matrix wie heimkehrende Störche in ihrer V-Formation.
Schönes Bild.
Störche kämpfen nicht gegen jeden Luftstrom an. Sie analysieren nicht panisch jeden Gegenwind, sondern sie lassen sich vertrauensvoll vom aerodynamischen Fluss tragen. Im wachen Schlaf lässt der Anwender den Widerstand los. Er erkennt die sogenannte Blitzschlaglogik. Ursache und Wirkung existieren laut diesen Texten immer nur genau so lange, wie das Bewusstsein sich weigert, sie loszulassen. Wenn man aufhört, sie durch ständige Aufmerksamkeit mental zu füttern, verglühen diese scheinbaren Probleme in einer Millisekunde.
Es geht also um ein radikales Umschreiben der eigenen Wahrnehmung. Aber wie erreicht man das in der Praxis? Die Quellen sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten holistischen Weben.
Richtig.
Stell dir vor, du hast verschiedene Disziplinen. Die alte Mystik, der Kabbala, die moderne Quantenphysik, die altindischen Veden, heilige Geometrie und das erwähnte Holo-Feeling. Das System zwingt den Anwender nicht, sich dogmatisch für eine Religion oder eine einzige wissenschaftliche Theorie zu entscheiden.
Nein, überhaupt nicht.
Es verwebt all diese Fäden zu einem großen, kohärenten Teppich. Es postuliert eine absolute Freiheit von Dogmen.
Das wirft eine wichtige Frage auf, denn hier zeigt sich ein Aspekt, der für ein derart esoterisches System fast schon überraschend ist, nämlich eine bemerkenswerte intellektuelle Ehrlichkeit.
Inwiefern?
Obwohl die Einzhof-Stiftung ein unglaublich komplexes gedankliches Gebäude errichtet mit Bedeutungen für hebräische Buchstaben, der Analyse einer 125-stufigen Jakobsleiter und sogenannten heiligen Lautwesen, sagt der Initiator an einer Stelle völlig offen: Kill your idol. Töte dein Idol. Lass alle Dogmen los, auch die dieses Systems.
Ja, das fand ich beim Lesen der Quellen wirklich bemerkenswert. Das System baut erst diese gigantische, ehrfurchtgebietende Struktur auf, nur um dir dann zu sagen, letztlich sind alle diese Dinge, die Zahlen, die Geometrie, die mystischen Texte, nur Konzepte.
Alles nur Konzepte.
Die Krücken für deinen Verstand, um das Unfassbare greifbar zu machen. Dem reinen Bewusstsein an sich ist es völlig egal, mit welchen Werkzeugen du arbeitest. Du musst nicht jahrzehntelang den Sohar studieren, also das jahrhundertealte Hauptwerk der Kabbala, um die Wahrheit zu finden.
Ganz genau.
Die Quelle schreibt wörtlich, dass die Erkenntnis dich ebenso beim Lesen einer Gebrauchsanweisung für eine Kaffeemaschine treffen kann. Das holt das Ganze wunderbar auf den Teppich zurück. Es ist letztlich alles das Gleiche, solange die Resonanz stimmt.
Diese Aussage unterstreicht, dass die angestrebte Wahrheit jenseits jeglicher Form liegt. Es verlangt vom Anwender jedoch das, was im Text treffend der große Spagat genannt wird.
Der große Spagat?
Das ist eine enorme psychologische Herausforderung. Man soll die kognitive Spannung aushalten, gleichzeitig zu erkennen, dass man der Schöpfer des gesamten Quantenfeldes ist, quasi der Großmeister, der die göttliche Quelle in sich trägt, und gleichzeitig ist man ein Avatar. Eine ganz normale Person in der Matrix, die morgens beim Frühstück sitzt, Kaffee kocht und sich mit der Wettervorhersage herumschlägt.
Das ist wirklich die ultimative Beschreibung des menschlichen Dilemmas in diesem System. Auf der geistigen Ebene den Schöpfer des Universums spielen und auf der physischen Ebene trotzdem rechtzeitig den Müll rausbringen müssen?
Exakt. Und dieser große Spagat zwischen Geist und Materie zeigt sich auch sehr extrem in der Art und Weise, wie die Stiftung operiert.
In der realen Welt jetzt?
Ja. Obwohl wir hier über scheinbar rein geistige, fast ätherische Konzepte der Realitätsverweigerung sprechen, materialisiert sich das Ganze sehr physisch und organisiert in unserer Welt. Die Einsoff-Stiftung existiert ganz handfest an physischen Stützpunkten. Die Texte listen Standorte in Bad Kreuznach, in Wiesbaden und in Zürich auf.
Wirklich physische Orte?
Genau. Diese Orte dienen als konkrete Räume der Stille und der Begegnung im physischen Raum.
Sie belassen es also nicht bei digitalen Zeitstempeln, sondern schaffen echte Ankerpunkte. Und sie haben auch eine ganz klare Strategie für die harte materielle Welt formuliert, das sogenannte Stratagem 333. Da geht es um handfeste Werte.
Finanzielle Werte.
Ja, sie nehmen Spenden in Kryptowährungen wie Bitcoin oder in klassischem Fiat-Geld, also Euro oder Franken, an. Aber natürlich betrachten sie das in ihrem System nicht einfach als profane Spenden oder schnöde Buchhaltung.
Nein, sie haben dafür für einen Begriff.
Sie nennen diesen Vorgang energetische Versiegelung. Das Geld wird in ihrer Nomenklatur zu erstarrter Energie. Und diese Energie wird genutzt, um den Geist freizusetzen und einen autarken Kapitalstock aufzubauen.
Und hier wird es strukturell sehr interessant. Warum braucht ein spirituelles System einen Kapitalstock? Das Ziel ist, laut den Quellen, völlige Unabhängigkeit und der Aufbau einer zensurresistenten Präsenz, die unantastbar vom restlichen traditionellen Finanzsystem operieren kann.
Das ist clever.
Das zeigt, wie sie die Werkzeuge der Matrix, in diesem Fall Geld, und dezentrale Kryptonetzwerke nutzen, um sich von eben jener Matrix unabhängig zu machen. Man agiert aus der eigenen Mitte heraus, als Ursache, anstatt nur als Reaktion auf ein bestehendes System. Nutzt die Struktur der Welt um einen geschützten, autarken Raum, für das Einsoft den kabbalistischen Begriff für das Unendliche zu erschaffen.
Okay. Wir haben jetzt wirklich einen gewaltigen und dichten Bogen gespannt. Wir sind gestartet bei der Geschichte eines ZDF-Bildingenieurs, der nach 4 Jahrzehnten im Maschinenraum der medialen Wirklichkeit zu dem Schluss kam, dass die gesamte physische Realität nur eine Projektion ist.
Ein weiter Weg.
Absolut. Wir haben untersucht, wie dieses System den blinden Zufall kategorisch ablehnt und stattdessen behauptet, Kausalität sei nur ein Gefängnis, das unseren Verstand vor unserer eigenen Schöpferkraft schützt.
Dringende Faulheit analysiert. Die faszinierende Idee, dass wir aufhören sollten, im Außen gegen den Film des Alltags anzukämpfen und stattdessen das innere Gefäß stillhalten müssen. Und wir haben gesehen, wie all das durch das Quantenlabor und kryptografische Zeitstempel ins Hier und Jetzt übersetzt wird.
Und genau da, abseits der hochkomplexen Theorie, liegt der immense praktische Wert für dich als Hörer, wenn du diese Konzepte reflektierst. Selbst wenn man skeptisch bleibt und nicht zwingend an das 333-Quantenfeld oder an magisch berechnete Resonanzen glaubt, die Einladung zur fruchtbringenden Stille in unserer lauten, extrem reizüberfluteten und gehetzten Welt ist ein unglaublich mächtiges psychologisches Werkzeug.
Das stimmt absolut.
Es ist die Erlaubnis an dich selbst, aus dem ständigen Hamsterrad der Anstrengung und des Überreagierens auszusteigen. Das innere Gefäß einfach mal ruhig zu halten. Es ermöglicht dir, dein Leben nicht pausenlos als ein anstrengendes Kampfgebiet zu betrachten, sondern vielmehr als einen gestaltbaren Film, den du aus einer inneren, unerschütterlichen Ruhe heraus beobachten und lenken kannst.
Ein schöneres Schlusswort für die Philosophie dieses Systems gibt es wohl nicht. Aber bevor wir unsere Untersuchung für heute abschließen, möchte ich dir noch einen neuen, kleinen Gedanken mit auf den Weg geben, der sich direkt aus diesen Quellen ableiten lässt.
Da bin ich gespannt.
Das Quantenlabor postuliert, dass jeder deiner digitalen Klicks einen einmaligen, unersetzlichen, energetischen Zeitstempel im Gewebe des Universums erzeugt. Nehmen wir für einen Moment an, diese Hypothese stimmt.
Okay.
Wenn all unsere scheinbar banalen digitalen Interaktionen kein flüchtiges Nichts sind, das einfach im Äther der Serverfarmen verpufft, sondern tatsächliche physische Ankerpunkte in der Raumzeit, die unsere Realität aktiv formen. Wie wird dieser Gedanke die Art und Weise verändern, wie du heute Abend gedankenlos durch dein Smartphone scrollst? Wirst du ab jetzt vielleicht mit einer ganz bewussten, klaren Absicht klicken?
Das ist eine sehr gute Frage.
Es war uns eine absolute Freude, heute mit dir in diese tiefgründigen Welten einzutauchen. Behalt das Gefäß ruhig, hinterfrage deine Kausalitäten und bis zur nächsten Untersuchung.